Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
Hi und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge hier bei uns bei His2Go. Ich bin wie immer David.
Und ich bin Viktor.
Und was wir heute machen, das ist ganz einfach erklärt. Viktor, du erzählst mir und allen, die zuhören, eine brandneue Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wohin es gehen wird, welche aufregende Persönlichkeit, welches faszinierende oder skurrile Ereignis du ausgegraben hast aus den Tiefen der Geschichte. Und bevor wir damit gleich starten, Viktor, eine ganz klassische Frage bei uns. Welche Getränke haben wir vor uns hier am Podcast-Tisch stehen?
Ja, du hast uns hier einen Cider mitgebracht, David, und wir haben unterschiedliche Cider.
Ja.
Richtig. Und meinen probiere ich jetzt mal. Ich habe ihn noch gar nicht probiert.
Ja. Prost.
Das ist, glaube ich, Mango ist da drin, ne?
Mango Limette hast du.
Und ist natürlich sehr erfrischend.
Mhm.
Vor allem, nachdem ich heute einen kleinen Lauf mitgemacht habe.
Ja.
Über 10 Kilometer ist jetzt keine Riesensache, aber für mich schon.
Also für Podcaster ist das schon außergewöhnlicher Fitnessaufwand, dass wir auch mal uns bewegen, oder?
Ja.
Man darf man nicht vergessen. Gute Arbeit. Dann genieß deinen Mango-Limette-Cider, bei mir einfach Apfel-Cider.
Stimmt,
und dann, ja. Würde ich sagen, schwafeln wir gar nicht weiter rum, sondern Viktor, ich übergebe an dich und freue mich auf die Geschichte. Let's go.
Ja, und wir beginnen mit einem kleinen Intro.
Mhm.
Am frühen Morgen des 16. April 1936 wird es am Eingang der Jugendherberge in Freiburg laut. 27 Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren warten mit ihrem Lehrer auf die Zuteilung ihrer Schlafgemächer und unterhalten sich dabei über das anstehende Abenteuer. Eine 5-tägige Wandertour durch den Black Forest, auf der sie als Höhepunkt den Feldberg auf fast 1500 Meter besteigen. Die Kinder kommen aus dem fernen England. Aus dem Süden Londons genauer gesagt und haben eine lange und strapaziöse Zugfahrt hinter sich. Die Freude ist dementsprechend riesig, als ihr junger Sportlehrer Kenneth Keast noch am Eingang verkündet, dass sie den ganzen Tag frei haben. Viele der Schüler erkunden daraufhin umgehend die Stadt. Dabei besichtigen sie natürlich auch die wichtigste Sehenswürdigkeit Freiburgs, das Münster, und sein bekanntlich schönster Turm der Christenheit. Darüber, wie viele Treppenstufen auf den Turm führen, herrscht allerdings Uneinigkeit. Die Zahlen gehen von 325 bis 330.
Mhm.
Begeistert zeigen sie sich vor allem auch von der bergigen Landschaft um Freiburg herum, in die sie sich ja bei ihrem Abenteuer selbst stürzen werden. Am Tag ihrer Ankunft, dem Donnerstag, hat es angenehme 17 Grad hier in Freiburg, weshalb Kenneth Keast sehr überrascht ist, als ihm im Fremdenverkehrsbüro für den morgigen Tag ein Wintereinbruch angekündigt wird. Dem Tag, an dem die 5-tägige Wanderung beginnen soll. Aufgrund des guten Wetters reagiert er ungläubig und selbstsicher. In England sind wir ganz andere Wetterstürze gewohnt. Wir marschieren. Ja, und das war unser Intro.
Mhm.
Wir begeben uns also hier in das Jahr 1936 nach Freiburg in unsere Stadt, David. Und ich glaube, das ist schon auch ein Novum bei uns im Podcast.
Unglaublich ist das.
Und dieses Thema ist auch sonst, dadurch, dass es natürlich auch regionalgeschichtlich behaftet ist, kaum oder eigentlich gar nicht in Podcasts bisher behandelt worden.
Mhm.
Deshalb haben wir hier wirklich, ja, Novum, was Exklusives für alle, die gerne His2Go hören.
Das liebe ich doch, Viktor. Das werden wir ändern, dass dieses Thema so unbekannt ist. Wir haben beide auch schon mal von dem Thema erfahren. Wir kennen natürlich den Feldberg und wir nehmen in Freiburg über Freiburg auf. Besser könnte es nicht sein. Da bin ich sehr gespannt, was im Laufe dieser Reise oder dieser 5-tägigen Exkursion passieren wird, denn ich glaube, mir schwant Übles, wenn ich mich richtig an die Story erinnere. So ein paar Details habe ich natürlich auch mal gelesen und ich würde sagen, führ uns mal in die Geschichte rein. Ich bin sehr gespannt. Wie könnten wir denn einsteigen?
Ja, David, das ist eine gute Frage und wir steigen natürlich mit Fragen ein, die du beantworten darfst.
Ja.
Und auch musst. Und die erste Frage an dich, David, ist, in welchem Univiertel übernachten die Kinder in Freiburg in der Jugendherberge?
Ein Univiertel?
Ja, ich nenne jetzt 3 Univiertel.
Okay.
Und du musst vermutlich raten, weil ich nehme an, du weißt nicht genau, wo das liegen könnte, wo die Jugendherberge damals lag auch. Mhm. Ist es am Institut? Ist es in den Geisteswissenschaften im Zentrum oder beim Sportzentrum?
Ich kenne nur die heutige Jugendherberge, die ist in der Nähe vom Sportzentrum und deswegen ist das auch mein Tipp, dass es damals auch schon dort stand.
Mhm. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Wodurch verpassen die Kinder und der Lehrer ihre letzte Notunterkunft? Ist das ein ungeeigneter Kompass, eine fehlende Beschilderung oder eine ungeeignete Wanderkarte?
Okay, also wir befinden uns ja im Jahr 1936. Da gibt es sicherlich Beschilderungen und Karten. Ob die jetzt up-to-date waren, schwer zu sagen. Der Kompass, das finde ich fast etwas zu extrem. Deswegen schließe ich das jetzt einfach mal aus, spontan. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich passiert ist. Und ich würde mir dann einfach mal vorstellen, dass vielleicht die Beschilderung nicht mehr ganz dem Standard entsprochen hat und dann sie da irgendwie falsch abgebogen sind oder sowas in die Richtung. Mhm. Wir werden sehen.
Also die Beschilderung, ja, die wird auch vorkommen. Mhm. Wir kommen zur letzten Frage, David. Welcher akute Auslöser verhinderte eine Aufarbeitung der Ereignisse? Mhm. War das die Erlaubnis der englischen Regierung für einen pompösen Trauerzug des deutschen Botschafters in London? War das B ein anstehendes Fußballspiel zwischen den Nationalmannschaften England und Deutschland? Oder war das der Besuch des Reichsjugendführers Baldur von Schirach in Freiburg?
Das sind jetzt sogar speziellere Ereignisse als die, auf die ich vielleicht getippt hätte. Ich dachte, jetzt ist einfach der Zweite Weltkrieg. Das ist irgendwie eine Option oder so. Ich meine, das ist natürlich auch noch ein paar wenige Jahre hin. Aber ja, ich rate einfach mal, dass das C ist und aufgrund dieses Besuchs andere, sagen wir mal, aus Nazi-Sicht, aus Sicht der Partei in Freiburg, andere Events wie eben so ein Besuch dann höher gestellt wurden. Das ist jetzt einfach mal mein Tipp.
Ja, also Baldur von Schirach und auch die Nationalsozialisten beziehungsweise das Dritte Reich, das wird auch in unserer Geschichte vorkommen.
Ja, klar.
Wir beginnen unsere Geschichte aber in der Strand School. Im Stadtteil Talshill, südlich der Themse. Dort unterrichtet der 27-jährige Kenneth Keyes. Der unterrichtet Geschichte, Englisch, Deutsch und vor allem das Fach Sport natürlich. Mhm. Keaty, wie ihn seine Kollegen auch nennen, ist seit 3 Jahren an der Strand School. Einer Grammar School, die ausschließlich Jungen vorbehalten ist. Die Schule, die im Süden Londons liegt, ist dafür bekannt, junge Männer auf ihrem Weg zum öffentlichen Dienst zu begleiten. Der Armeedienst erfreut sich nach dem Abschluss an der Strand School großer Beliebtheit bei den Kindern und ist eigentlich auch der gängige Weg. Nicht aber für Kenneth Keast, der eben selbst auch Absolvent dieser Schule ist. Er wird bekanntlich Lehrer. Dem Junior Master geht es vor allem darum, den Kindern neue und besondere Erfahrungen zu ermöglichen. Das ist ihm ganz wichtig. Als sprachaffiner Deutschlehrer bietet er deshalb von Anfang an sportliche Abenteuertouren an und das in seinem Lieblingsland in Deutschland. Mhm. 1934 geht es mit den Kindern nach Oberammergau, 1935 in das mittlere Rheintal, und zwar zum Wandern. Und noch im Januar 1936 organisiert er eine Skitour in Tirol. Ein Lehrer, der jung ist, so viele außerunterrichtliche Veranstaltungen anbietet und sonst auch ein ziemliches, ja, außergewöhnliches Engagement in der Schule zeigt, der kommt vielleicht wie bei den Schülern an, David. Was meinst du?
Der klingt genau wie du, Victor, würde ich sagen. Das trifft ja eins zu eins auf dich zu und auf jeden kommt Fall dementsprechend hervorragend an. Keine Frage.
Das stimmt. Er kommt hervorragend an. Ich hoffe, dass ich nicht so bin wie er, wie wir am Ende der Geschichte noch sehen werden.
Nur die Beschreibung. Die späteren Entscheidungen, dafür übernehmen wir natürlich keine Haftung.
Ja, aber die Beschreibung, ja, da würde ich mit dir mitgehen, beziehungsweise da wäre ich sicherlich auch gerne so beliebt wie er. Aber aktuell bin ich ja gar kein Lehrer. Deshalb, oder ich unterrichte aktuell nicht. Deshalb müssen wir das erstmal beiseite schieben.
Okay.
Und die reagieren jetzt aber auch sicher begeistert auf seine neueste Ankündigung. Ein Schooltrip durch den Black Forest ist es nämlich, dem Schwarzwald. Eines der Wandergebiete schlechthin in Deutschland, das eigentlich nur ziemlich reichen Schnösen vorbehalten ist, wie die Kinder nur zu gut wissen. Aber diesen Trip, den würden die Kinder sogar komplett bezahlt bekommen. Sie stehen jetzt wahrscheinlich Schlange, als Keyes sein neues Abenteuerprojekt ankündigt. Mit so einem coolen Lehrer eine vergleichsweise weite Reise zu machen in eines der attraktivsten Urlaubsgebiete zu dieser Zeit, dafür waren die Kinder sicherlich Feuer und Flamme. Keyes hatte seine außerunterrichtliche Veranstaltung auch problemlos von dem Entscheidungskomitee der Schule genehmigt bekommen. Das sogenannte Teaching Staff Subcommittee of the Education Committee des London County Councils bescheinigte ihm nämlich exzellente Qualifikationen für diese Unternehmung. Für ihn sprachen die bisherigen Touren, die reibungslos verlaufen waren, seine sehr guten Deutschkenntnisse und dass er den Südschwarzwald schon kannte. Mhm. Zugegeben, er kannte ihn nicht besonders gut, Er war dort ein, zweimal mit dem Auto durchgefahren, beispielsweise als er nach Oberammergau gefahren ist.
Okay, das ist ja wirklich hervorragend, diese Ortskenntnisse.
Das ja, vielleicht hat er da auch anderes gesagt vor dem Untersuchungsausschuss oder diesem Komitee. Und ja, David, die größte Stadt im Südschwarzwald, die ist natürlich welche?
Selbstverständlich Göttingen, wie man am Namen hört, muss es aus der Region kommen. Nein, es ist Freiburg, meine zweite Heimat.
Ja, absolut richtig. Es ist natürlich auch die sonnenreichste Großstadt Deutschlands, wie wir immer gerne prahlen.
Wir werden noch nicht mal von der Stadt Freiburg für diese Werbung bezahlt, das ist unglaublich.
Stimmt, ja, sollten wir vielleicht nochmal angehen. Auf jeden Fall ist er vielleicht auch hier direkt vor Ort in Freiburg auf die Idee gekommen, diese Tour zu machen, als er hier durchgefahren ist. Vielleicht haben sie auch hier kurz gehalten, sind kurz in Café gegangen oder in ein Gasthaus, das wissen wir nicht genau. Was wir aber wissen ist, dass diese Tour eben hier in Freiburg beginnen soll. Das Programm steht natürlich auch im Vorhinein fest und wird auch den Eltern kommuniziert. Nach einer Nacht in der Jugendherberge will Kies innerhalb von 5 Tagen das toll ausgebaute Wandergebiet rund um Freiburg erkunden. Der Höhepunkt sind dabei die Wanderungen auf den Schauinsland direkt am ersten Tag und den Feldberggipfel jeweils an einem späteren Tag. Und die Spitzen oder die Gipfel dieser Berge, die sind auf 1284 beim Schauinsland oder 1280 circa und Feldberg ist sogar fast 1500 Meter hoch, 1494. Das ist
ganz ordentlich.
Ja. Für die Kinder aus dem Süden Londons definitiv. Natürlich gab es bei der Präsentation der Veranstaltung auch Elternteile, die etwas besorgt waren. Aber er hat ihnen gesagt, dass das Wandernetz sehr gut ausgebaut ist, er eine super Wanderkarte dabei hat und es Mitte April im dortigen Süden Deutschlands ziemlich angenehme Temperaturen hat. Was ja tatsächlich auch oft der Fall ist.
Mhm.
Diese Informationen und Versprechungen waren für die meisten Mütter und Väter vermutlich ausreichend. Und warum auch nicht? Vor allem, weil diese Abenteuerwanderung für die Sportler der Schule gedacht war. Eigentlich alle 27 Schüler, die sich zur Wanderung anmelden sollten, waren ziemlich sportlich. Viele waren sogar Kapitäne ihres Fußball- und Cricket-Teams, also dann auch ihrer jeweiligen Altersklassen, also es gab mehrere Teams, oder sie waren sogar Box- und Tennis-Champions.
Mhm.
Und daneben gab es auch noch weitere Sportarten. Also diese Schule war auch dafür bekannt, ein relativ großes Sportangebot zu haben. Und Sport hat zu dieser Zeit natürlich auch eine ganz zentrale Rolle gespielt.
Damit haben wir eine sehr fast merkwürdige Parallele, Victor, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das erinnert ein bisschen an das Rugby-Team, was sich mit dem uruguayischen Flug auf die Reise macht, das ja auch sehr sportlich war, auch fast ausschließlich junge Männer. Auf die Parallele wäre ich gar nicht gekommen, aber jetzt, wo du es so gesagt hast, ne, die Folge hatten wir vor kurzem, deren Flugzeug stürzt ab und auch, ich glaube, es zeichnet sich ab, auch dieser Gruppe wird ja wohl etwas zustoßen. Interessante Parallele.
Das stimmt. Der große Unterschied ist sicherlich hierbei, dass es dort eben junge Männer waren und hier sind es Kinder. Im Alter von 12 bis 17.
Und nur ein Erwachsener.
Ja, aber nochmal ein guter Hinweis. Es ist mir direkt gekommen, als du es angesprochen hast. Vorher hatte ich das gar nicht im Kopf, aber dann musste ich sofort auch an diese Folge denken. Große Empfehlung übrigens auch das zu hören. Ich habe nicht mehr im Kopf, welche das ist. Vielleicht vor 20 Folgen ungefähr, 130 oder sowas.
Das ist Folge 142, abgestürzt in den Anden. Also noch gar nicht lange her.
Ah, stimmt, ja. Also ich hätte es sogar noch weiter zurück verortet, aber ist mir auf jeden Fall noch sehr präsent.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es dort war, aber hier bei unserer Folge ist es jetzt so, also gut, es gab natürlich keine Aufsichtsperson, aber bei unserer Folge ist es so, dass er auch wirklich die einzige Aufsichtsperson ist, also Kenneth Keith.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, das klang schon so.
Und er ernennt, aber um sicher zu gehen, trotzdem einen Assistenten für seine Wanderung und das ist sein ältester Schüler Douglas Mortifee.
Mhm.
Er wird jetzt sein Assistent und ist 17 Jahre alt, logischerweise. Die Vorfreude auf die Exkursion ist riesig. Als die Kinder sich am 15. April in London am Bahnhof Victoria Station in den Zug setzen. Douglas und die anderen Kinder können es kaum erwarten. Am Morgen des 16. Aprils, nach einer langen und ziemlich schlaflosen Nacht, erreichen die Kinder dann Freiburg und checken zuerst in die Jugendherberge Peterhof ein, mitten in der Altstadt und im Uni-Zentrum, also bei den Geisteswissenschaften, bei uns, David.
Ich war schon im Peterhof und du auch.
Ja, richtig. Ich hatte da schon Seminare, ich glaube Französisch, Latein. Hm. Hatten wir Latein dort zusammen?
Ich glaube nicht, aber wir hatten einige Kurse dort, ja. Alles klar. Und offensichtlich war das meine Jugendherberge.
Richtig.
Da habe ich einfach nicht aufgepasst, hätte ich wissen können.
Ja, vielleicht steht es sogar irgendwo auf einer Plakette am Gebäude, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber dieses Gebäude gehört heute auf jeden Fall der Universität Freiburg oder zum Teil.
Ja.
Zumindest kann man als Student dort seine Seminare belegen.
Okay, also mitten in der Stadt haben sie sich einquartiert. Nicht schlecht.
Das stimmt, ja. Ja, war natürlich auch eine Frage, die, glaube ich, ziemlich schwer zu beantworten war.
wenn man sich nicht mit dem Peterhof auseinandergesetzt hat. Aber jetzt ist es vielleicht so ein Fun-Fact, den du ganz gut behalten kannst.
Ja, das kann ich mir jetzt gut merken.
Und ich finde, das ist bei ganz vielen Elementen in dieser Geschichte oder Aspekten dieser Geschichte so, weil wir eben so nah dran sind, dass wir auch einen ganz persönlichen Bezug dazu haben. Und ja, vielleicht merkt man das noch an der einen oder anderen Stelle.
Wir kommen auf jeden Fall nochmal drauf zurück.
Ja. Kies gibt nach einer kurzen Frühstücksstärkung den Kindern dann den ganzen Tag frei. Einige sind so müde wie er, dass sie erstmal im Schlafgemach ein Nickerchen machen. Denn die Zugfahrt war den Briefen der Kinder und des Lehrers an seine Mutter zufolge ziemlich holprig und ungemütlich. Die meisten Kinder aber, die treibt es natürlich erstmal direkt zu der Sehenswürdigkeit schlechthin, dem Münster. Mhm. Und bei gutem Wetter und 17 Grad erkunden die Schüler die Stadt, zählen die Treppenstufen und sind davon ganz begeistert, wie man eben aus den Briefen nach London an ihre Eltern eben herauslesen kann. Vom Schlossberg aus, vermutlich dem sogenannten Kanonenplatz, genießen sie dann auch noch die, Zitat, wunderschöne Sicht auf die rundumliegenden Berge.
Genau so ist es, das können wir natürlich bestätigen.
Ja, auf jeden Fall. Also kommt mal hier nach Freiburg, wer es noch nicht gemacht hat, und genießt auch diese Aussicht und zählt vielleicht auch die Treppenstufen.
Ja.
Auch der Lehrer schreibt in der Postkarte an seine Mutter, dass es in Freiburg sehr hübsch ist. Nachts um 22 Uhr gehen die Kinder dann zu Bett, zumindest offiziell, denn um diese Uhrzeit beginnt dort die Nachtruhe. Aber die Schüler sind wahrscheinlich noch ziemlich lange wach und Skylarken, in Anführungsstrichen, was so etwas wie Unfug treiben heißt in einem etwas älteren Englisch. Es ist ja auch die erste Nacht in der Jugendherberge auf einer Exkursion. Und eine typische Klassengemeinschaft, die gibt es noch nicht, weil die Zusammensetzung komplett gemischt ist. Das ist nicht eine Klasse, die jetzt diese Reise antritt, sondern das sind unterschiedliche Klassenstufen, die dort in einen Topf geworfen werden, die eben alle sehr sportlich sind. Also die Kinder sind alle sehr sportlich und die diese Reise jetzt und dieses Abenteuer jetzt angetreten haben. Und das bedeutet, dass man natürlich am ersten Abend auch schaut, dass man vielleicht Freundschaften schließt oder in Kontakt kommt, miteinander spielt, quatscht und das Schlafen vielleicht etwas in den Hintergrund rückt. Und wie wichtig dafür die ersten Tage sind, ob das jetzt als Erstsemester an der Uni ist oder eben als Schüler beim Wanderausflug oder eben in ganz vielen anderen Kontexten noch, das wissen wir, glaube ich, auch beide aus eigener Erfahrung.
Soziale Situation und Zusammenkommen. Es ist einfach menschlich, dass man da erstmal ankommen muss, sich ein bisschen orientiert und es ist natürlich sehr aufregend. Sicherlich auch stressig. Ja, das lenkt auf jeden Fall gut ab von allen anderen Dingen, unter anderem von Schlaf.
Ja, ja, so ist es. Und wir müssen uns wirklich vorstellen, dass da schon ziemlich Halligalli dann herrscht. Und deshalb sind sie wahrscheinlich ziemlich müde, als sie dann um Punkt 7 geweckt werden.
Oh ja.
Sie schleppen sich also übermüdet zum Frühstück und trinken dort ihren Kaffee und essen Brötchen mit Butter. Das ist ein typisch deutsches Frühstück zu dieser Zeit.
Ja, so ein gutes Butterbrot, bisschen Kaffee, klar. Vielleicht auch heute durchaus noch gängig.
Ja, stimmt eigentlich. Also jetzt nicht ganz aus der Welt. Vielleicht essen jetzt ein paar mehr Leute Müsli. Ich weiß nicht, ob zu der Zeit auch so viele Leute Müsli gegessen haben. Müssen wir mal die Statistiken sich anschauen, wenn es welche gibt.
Da haben wir mal wieder nicht richtig recherchiert. Das weiß ich auch nicht. Essensgeschichte, keine Ahnung.
Aber endlich kurz vor 9 geht es los. Von der Jugendherberge Peterhof zur Jugendherberge Radschert nach Tottnauberg über den Schauinslandgipfel. Mhm. Jeder Schüler bekommt als Proviant 2 Doppelwasserwecken, die mit Butter und Schinken belegt sind. Dazu eine Orange. Mhm. Zum Trinken gibt es nichts.
Oh.
Das berichtet uns der Herbergsvater der Jugendherberge Peterhof, später der Polizei.
Mhm.
21 Kilometer und mindestens 1000 Höhenmeter stehen jetzt der Gruppe bevor. Den Weg zum Ziel prüft Lehrer Kies sicherheitshalber noch einmal auf seiner Wanderkarte. Die hatte ihm die Londoner School Travel Service extra mitgegeben und in sie hatte er blindes Vertrauen.
Oh.
Aber mit ihrem Maßstab von 1 zu 100.000, den wenigen abgedruckten Wanderwegen, eigentlich nur die Hauptwege, und den ungenauen Höhenlinien war sie für die Tour überhaupt nicht geeignet.
Ja.
Dabei verkauft das Fremdenverkehrsbüro in Freiburg zu diesem Zeitpunkt für ein paar Reichsmark eine ganz aktuelle Wanderkarte, die erst vor ein paar Jahren herausgebracht worden war. Er hätte also nur danach fragen müssen, als er sich am 16. April tatsächlich auch selbst in diesem Fremdenverkehrsbüro befunden hat.
Oh, das ist ein ordentlicher Fehler.
Ja.
Immer, das wissen Wanderprofis, immer vor Ort eine Karte nehmen, die das detailliert zeigt. Also 1 zu 100.000.
Oh Gott. Ja. Also die jetzt noch detaillierter gewesen wäre, ist 1 zu 50.000. Also das war dann zu der Zeit schon auch üblich, in diesen Maßstäben zu arbeiten.
Das macht was aus.
Richtig, richtig. Das macht wirklich was aus, auch wenn das immer noch so klingt, als wäre das ein sehr kleiner Maßstab oder großer Maßstab. Ich weiß gar nicht, wie man das in dem Kontext dann sagt.
Ach so, ja, ja.
Aber ist klar, was gemeint ist, glaube ich. Und dort im Verkehrsbüro war auch die Wettervorhersage für den morgigen Tag ausgehängt. Und dort auf dieser Wettervorhersage stand, dass eben ein Tief jetzt sich nähern sollte und ein Wetterumschwung bevorstand. Seine Reaktion darauf war, wie aus dem Intro bekannt, in England sind wir ganz andere Wetterstürze gewohnt. Und als Kiest und seine 27 Schüler dann aus der Jugendherberge treten, um kurz vor neun, spüren und sehen sie direkt diesen Wetterumschwung, diesen Wettersturz. Draußen hat es nämlich lange nicht mehr 17 Grad wie am Vortag, sondern nur noch ein paar Grad über Null. Natürlich ist es am Vormittag, es ist 9 Uhr, aber trotzdem, das ist gewaltig. Und es schneit. Das Wetter ist also tatsächlich schlagartig schlechter geworden, wie auch eben der Wetterbericht das vorhergesagt hat.
Kommen wir noch auf die Kleidung zu sprechen?
Kommen wir auch noch,
richtig, ja.
Auch auf einem Brett oder als Aushang am Eingang der Jugendherberge war der Wetterumschwung für den 17. April angekündigt worden. Ob Kenneth Keyes den Bericht genau gelesen hat oder ihm keinen Glauben geschenkt hat, das wissen wir nicht. Und es hätte eigentlich auch gar keine Rolle gespielt, wenn er wenigstens die richtigen Schlüsse gezogen hätte, als er jetzt rausgetreten ist nach draußen. Er hätte die Wanderung absagen oder verschieben müssen, vor allem, wenn er sich dann auch noch genau angeschaut hätte, was seine Schüler so tragen.
Ah ja.
Das ist nämlich wirklich unglaublich und ich konnte es eigentlich auch nicht glauben.
Ich habe schon befürchtet, dass die Kleidung nicht passend sein wird.
Ja, als ich das gelesen habe. Aber es wird bestätigt tatsächlich von dem Lehrer, von weiteren Zeugen, auch von der Presse und der Polizei später. Sie haben Halbschuhe getragen, kurze Hosen, teilweise T-Shirts und keine Kopfbedeckung.
Ja.
Also absoluter Wahnsinn. Ein paar Kinder hatten tatsächlich Mäntel dabei, aber nur wenige. Ein Kind hatte aber beispielsweise nicht einmal Unterwäsche an. Und was, wie wichtig Unterwäsche ist, auch wenn es richtig kalt wird, ich glaube, das ist offensichtlich, wenn man sich anschaut, was sie sonst nämlich anhaben. Und das ist fast nichts. Also es ist wirklich unglaublich.
Ja, jede Schicht hilft natürlich, ne? die Wärme drin zu halten.
Richtig, ja. Und nie und nimmer hätte man eigentlich so eine Wanderung dann angehen dürfen. Allgemein war es eher ein Wetter, bei dem man lieber in der Stube blieb und Karten in einem Gasthaus spielte. Mhm. Wie es der damals 22-jährige Eugen Schweizer genauso in seinem Bericht festhält. Eugen Schweizer ist auf dem Schauensland in Hofsgrund zu Hause, also auf dem Gipfel, den die Kinder eben jetzt noch erklimmen möchten.
Ja.
Er erinnert sich sehr gut an das Wetter, an diesem tragischen 17. April des Jahres 1936. Er weiß außerdem noch ganz genau, wie er am Abend dieses Tages, dieses 17. Aprils, über fast einen Meter Schnee mit Skiern zum Dobelhof gefahren ist, um dort bei Bernhard Lorenz in Hofsgrund auf dem Schauensland frisches Brot zu holen. Gerade als er sich mit seinem Freund und Nachbarn darüber unterhielt, wie erstaunlich und außergewöhnlich dieser Wettereinbruch mitten im April war, da hörten sie, wie sich gegen 20 Uhr Schritte näherten, begleitet von Hilferufen. Wer da klopft und was dann passiert, das erzählt uns der spätere Bürgermeister Hofgrunds Eugen Schweizer selbst in einem handschriftlich verfassten Bericht vom 28. April desselben Jahres, also nur 11 Tage später. Auf einmal hörten wir junge Burschen laut gegen den Bauernhof im tiefen Schnee daherstapfen. Sogleich gingen Herr und Frau Lorenz vor die Haustür, um mit ihnen zu sprechen. Zuerst bekamen sie gar keine Antwort, da die Jugendlichen nur Englisch sprachen. Als der Ladenbesitzer merkte, dass die Burschen sehr erschöpft aussahen, gab er ihnen Sprudel und Kaffee zu trinken. Auf die Frage, woher sie kämen, antwortete einer, vom Schauensland. Zwei Mann liegen krank am Berg, es sind 28 Mann. Zitat Ende. Weil sie wahrscheinlich wussten, die beiden, also Bernhard Lorenz und Eugen Schweizer, dass die Kinder in Lebensgefahr waren, bereiten sie sofort eine Rettungsaktion vor. Sie schlagen Alarm, schnallen ihre Ski um und kommen den restlichen Kindern zur Hilfe. Fast die gesamte Bevölkerung des Dorfes lässt dafür alles liegen und stehen. 300 Hofsgründerinnen und Hofsgründer. Was jetzt folgt, ist also ein Wettrennen. Ein Wettrennen gegen die Zeit, ein Wettrennen auch um Leben und Tod. In Hofsgrund weiß zu diesem Zeitpunkt niemand, was in den vergangenen 11 Stunden passiert ist. Wir aber können dank der Rekonstruktion des Freiburger Pädagogen und Geschichtsforschers Bernd Heinmüller das Ganze jetzt nachverfolgen und genau das werden wir natürlich tun. Die ersten 45 Minuten verlaufen größtenteils reibungslos. Bis eigentlich an den Fuß des Schauensland in Günterstal. Mhm. So heißt das Dörfchen oder der Stadtteil von Freiburg. In 3 Stunden möchte er mit seinen Jungs auf dem Schauensland sein. So ist das Ziel eben von Kenneth Keyst. Und dann möchte er dort auf dem Schauensland, auf dem Kamm, noch bis nach Tottenau Berg wandern. Aber dafür hätte er zumindest auch die Anweisungen befolgen sollen, die ihm für die Wanderung vom Herbergsleiter und wohl auch dem Fremdenverkehrsbüro empfohlen worden waren. Nämlich, er hätte auf den Hauptstraßen bleiben sollen. Kiest aber glaubt, eine Abkürzung auszumachen bei Günterstal und biegt bei einer Freiburger Bushaltestelle dort falsch ab. Die Quittung, die folgt prompt. Im Schneentreiben verläuft sich die Gruppe. Sie laufen orientierungslos umher, bis sie um 11.30 Uhr wieder an derselben Stelle in Günterstal stehen. Sie sind also knapp 2 Stunden im Kreis gelaufen und haben dabei nicht nur Zeit, sondern auch wichtige Energie verloren.
Und sie haben nichts zu trinken zum Beispiel. Auch immer.
Sie haben weiterhin nichts zu trinken, richtig. Der Schneefall wird außerdem immer stärker und dieses Querfeld eingehen, das der Lehrer immer wieder auch befürwortet, das kostet natürlich nochmal mehr Kraft, vor allem weil ja sehr viel Schnee inzwischen auch auf dem Boden liegt. Kiest erkennt natürlich, dass sie so nicht weiter vorankommen und klopft deshalb an die nächstgelegene Tür am Waldcafé St. Valentin. Dort öffnet die Wirtin Susanne Tränkle die Tür. Und nachdem sie hört, was er unternehmen möchte, warnt sie ihn eindringlich davor, weiter aufzusteigen. Denn der Schneefall in den Höhenlagen, der wird nur noch dichter werden und dementsprechend auch die Schneeschicht natürlich. Aber der Lehrer, der gibt nicht klein bei. Und deshalb zeigt sie auf einen schmalen Weg, der in den Wald führt und sagt ihm, dass es da lang eben bergauf geht. Aber er das nicht tun sollte. Sie sind hier auf etwa 480 Metern Höhe und hier liegt bereits ungefähr 30 Zentimeter Schnee. Kiest ignoriert die Warnung, erwähnt auch erst gegen Ende beiläufig, dass er noch 27 Kinder im Schlepptau hat und läuft dann eben in diesen Wald, in diesen Weg hinein. Und Susanne Tränkle ist darüber total erschrocken. Vor allem, als sie dann, Zitat, die kleinen Kerlchen mit den kurzen Hosen und den nackten Knien sah, die Minuten später im Nebel und Schneefall im Wald verschwanden. Der Schwiegervater von Susanne, der liegt krank im Bett zu diesem Zeitpunkt, aber als er im Nachhinein hört, wie der Lehrer reagiert hat und was er vorhat, kann er es auch nicht fassen, wie seine Schwiegertochter eigentlich auch. Kiest ignoriert also die Warnung und verdrängt sich später dann auch, denn bei späteren Vernehmungen von der Polizei und auch dem Staatsanwalt in Freiburg verliert er kein Wort dazu. Als er vom Untersuchungsausschuss in London später dazu befragt wird, im Mai 1936, sagt er ohne Scham und Skrupel, dass es, Zitat, keine Schwierigkeiten bei der Orientierung gab, dass alles gut markiert war, wie es im Schwarzwald immer der Fall ist. Der Schnee blieb zwar liegen, aber die Leute im Gasthaus dachten, es wäre nicht genug Schnee, um uns unbequem zu werden. Also das ist jetzt in dem Fall eine doppelte Verneinung, aber er sagt im Prinzip, dass die Leute im Gasthaus ihm gesagt haben, das Wetter ist eigentlich okay, du kannst mit denen jetzt da hochgehen.
Es wäre nur wenig Schnee. Das heißt, also wir haben jetzt zwei sehr gegensätzliche Aussagen. Aber ich glaube, es deutet alles darauf hin, dass hier die Frau aus der Herberge das besser eingeschätzt hat oder richtiger wiedergegeben hat.
Ja, davon kann man sich dann vielleicht nochmal am Ende auch ein Bild machen, denn wir kommen natürlich noch zu weiteren Quellen und Zeugenaussagen.
Und können dann vielleicht auch nochmal, worüber ich jetzt nachgedacht habe, über die Motivation sprechen, vielleicht die Gründe, warum der Lehrer sich hier weiter durchsetzen will, was vielleicht die Mentalität dahinter ist. Ich würde sagen, das können wir vielleicht am Ende nochmal ansprechen oder vielleicht hast du es auch schon geplant.
Ja, das können wir auf jeden Fall auch machen. Tatsächlich kommt es in der Folge jetzt gar nicht so stark vor, weil es natürlich schwierig einzuordnen ist. Allgemein kann man sagen, dass Sport zu dieser Zeit auch so betrieben wird, auch in Schulen, also der Sportunterricht, dass man die Kinder dazu zwingt, Sport bis zur Erschöpfung zu treiben. Also das habe ich auch dann nochmal gelesen, als ich mich eben auch damit beschäftigt habe, was die Beweggründe dafür sein könnten. Natürlich ist man zu der Zeit auch noch in einer viel stärker militarisierten Gesellschaft auch.
Genau.
Und in England spielt aber auch Sport als Gentleman-like Konzept eine ganz wichtige Rolle. Und das alles zusammengenommen könnte vielleicht auch nochmal ein Grund gewesen sein.
Ja.
Und dass er es vielleicht sich selbst und auch allen anderen beweisen wollte, dass er hier mit den Top-Schülern eigentlich ein unglaubliches Wetterchaos überwinden kann.
Ja, das denke ich nämlich auch. Also nicht, um zu sagen, dass das heute nicht auch passieren könnte, solche Motivationsgründe, aber ich denke auch, die Gesellschaft damals ist eben stark, wir sind auch immer noch Kriegszeiten, auch wenn es in der Zwischenkriegszeit ist, stark auf Körperlichkeit, auch auf Maskulinität ausgerichtet, auf etwas Militärisches, auf etwas Sportliches. Es gibt auch dieses sogenannte Stiff Upper Lip in England, dass man also sagt, man schreckt vor nichts zurück. Man zieht die Dinge durch, auch bei den allerschwierigsten Umständen. Man gibt nicht auf, egal in welcher Situation. Also ich glaube, dass diese Faktoren, die spezifisch auch zur damaligen Zeit vorherrschen, sicherlich dazu beitragen, auch wenn wir es nicht sicher sagen können, aber ich würde stark davon ausgehen, dass das hier im Kopf des Lehrers vorgeht und er deswegen sagt, ich bin Engländer, ich gehe nicht zurück. Und genau das kann man natürlich aus seinem Zitat auch rauslesen. Also wir wissen es nicht sicher, aber ich würde sagen, dieser Geist hier, sich durchbeißen zu wollen, der motiviert ihn wahrscheinlich.
Ja, und sicherlich auch in Verbindung mit diesem Kult des Bergsteigens auch. Und
das kommt auch noch dazu,
zu dieser Zeit eine Riesenrolle spielt. Also wer irgendwo zuerst auch auf dem Gipfel ist, die Kletterer natürlich.
Bloß nicht umkehren und zurück ins Tal gehen, ohne den Gipfel erreicht zu haben.
Richtig, aber auch bei den Wanderungen, ja. Ja, deshalb ist auch, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir hier nochmal darüber sprechen, weil wir es sonst jetzt in der Folge eigentlich nicht tun werden.
Ja.
Und auch wenn wir versuchen, natürlich das zu erklären, diese Motive, ist es trotzdem irgendwie unvorstellbar. Natürlich auch, also unvorstellbar, was er hier jetzt eigentlich mit den Kindern auch macht.
Mhm. Ja.
Natürlich auch, weil wir wissen, wie es endet, aber das Ganze dann so richtig zu verstehen, also die Beweggründe des Lehrers, das bleibt dann deshalb, glaube ich, auch schwierig, als wenn wir diese Annahmen eben treffen können und die auch sicherlich wichtig sind, um trotzdem irgendwie so die Motivation nachvollziehen zu können. Weil die Kinder, wie gesagt, die tragen Halbschuhe, die stampfen bald durch Schnee, das einen halben Meter hoch ist. Auf ihrem Kopf liegt Schnee, es hat 0 Grad oder bald schon weniger und sie haben nichts zu trinken dabei.
Mhm.
Also ja, das ist schon hochgradig fahrlässig.
Absolut.
Dass immer noch alle Schüler dazu in der Lage sind, weiterzugehen, das gleicht dementsprechend eigentlich auch einem Wunder. Die Gruppe kann jetzt auch nicht mehr die verschneiten Wanderschilder lesen und die Schulklasse verirrt sich erneut. Die Kinder steigen auf und wieder ab, müssen Schleichwege nehmen, müssen durch Tiefschnee stapfen und verlieren bei diesen Irrungen weiter Kraft. Für weitere 300 Höhenmeter brauchen sie insgesamt mehr als 3 Stunden, bis sie dann gegen 15 Uhr auf den Postbeamten Otto Steyer treffen, auf dem Zechengelände des Schauenslander Bergwerks. Dazu muss man sagen, dass der Schauensland für Freiburgs Wohlstand auch ein ganz wichtiger Ort war, wo man eben Silber abgebaut hat und dort eben ein Bergwerksgelände war, auf dem sie sich jetzt befinden, unterhalb des Gipfels. Als der Postbeamte im Gespräch mit Kiest feststellt, dass er vorhat, noch den gesamten Schauenslandkamm bis nach Tottenau-Berg zu überqueren, rät er ihm eindringlich davon ab, rät ihm sogar die Unterkunft des naheliegenden Bergwerkszechenheims zu nutzen. Auf seinen Hinweis, dass sie es nicht mehr schaffen werden, antwortet Kenneth Kiest in seinem guten Deutsch, wir werden es schon schaffen. Also er bleibt hier trotzig, obwohl eigentlich jetzt schon die Lage sehr prekär sein muss.
Eindeutig weigert er sich und das ist auch die nächste Aussage, die wiederum von einer anderen Person zeigt, dass er gewarnt wurde, auch wenn er das nicht zugibt später.
Dann läuft die Schulklasse an ihm vorbei, an Otto Steyert, zuerst die Großen, dann die Kleinen, wie er sagt, und sie alle waren völlig durchnässt, völlig erschöpft. Es dauert noch 1 Stunde, bis der Lehrer endlich feststellt, dass sie ihr Tagesziel tatsächlich nicht mehr erreichen werden. Nach einem Blick auf die Wanderkarte, vermutlich mit seinem Assistenten Douglas, entscheidet er sich dafür, im nächstgelegenen Dorf Unterschlupf zu suchen. Das ist Hofsgrund.
Mhm.
Den Berechnungen zufolge ist das nur 2 Kilometer von ihrer derzeitigen Position entfernt. Auf dem direktesten Weg peilt er jetzt das Ziel an und dabei unterläuft ihm ein fataler Fehler. Er unterschätzt oder übersieht, dass der direkte Weg auf den Schauenslandkamm, den er gewählt hat, der mit Abstand steilste ist. Noch dazu wandern sie querfeldein durch teilweise kniehohen Schnee. 50, 60, ja sogar 70% erreicht dort die Steigung, die die völlig erschöpften Schüler hochwandern, hochkraxeln müssen. Um sich Mut zuzusprechen, fangen die Kinder dabei an zu singen. Vermutlich auch auf Anweisung oder Zuruf des Lehrers. I want to be happy und Tea for two. Die beiden Lieder hallen jetzt von der Geröllhalde der Kappeler Wand. Also sie singen jetzt nicht mehr im Wald, sondern in ziemlich offenem Gelände, aber es ist super, super steil.
Mhm.
Es ist schier unglaublich, dass alle Kinder auch diesen surrealen Aufstieg meistern. Oben angekommen trifft sie allerdings die volle Wucht des Schneesturms. Während des Aufstiegs waren sie durch den Hang vom Wind geschützt gewesen. Jetzt aber sind sie dem Schneefall, dem eisigen Wind und der Kälte hilflos ausgesetzt. Sie müssen nach Hofsgrund, sie müssen es in das Dorf schaffen, glaubt Kiest. Aber damit irrt er sich erneut und das ist die entscheidende Wendung jetzt am Ende. Die Bergstation der Schauenslandbahn ist westwärts rechter Hand ohne größere Schwierigkeiten nämlich zu erreichen, weil sie auf einer ähnlichen Höhe liegt und einen Weg auch dorthin führt. Für den Weg nach Hofsgrund müssen sie noch einmal 250 Höhenmeter absteigen über abschüssiges und tief verschneites und deshalb eben sehr anspruchsvolles Gelände.
Mhm.
Diese Fehleinschätzung passiert ihm deshalb, weil auf der Wanderkarte die Höhenmeter eben nicht richtig eingetragen sind. Und das ist eben auch die Antwort jetzt auf unsere Frage.
Ja.
Also hier mit einer besseren Karte, mit der Karte, die er noch hätte kaufen können, wo er in Freiburg war, im Fremdenverkehrsbüro, hätte er sofort gesehen, dass der Weg viel, viel schlechter ist als der zur Bergstation, wo er die Kinder in Sicherheit hätte bringen können. Und das war jetzt inzwischen auch sein Ziel geworden. Also jetzt ging es nicht mehr um irgendein Tagesziel, sondern wir müssen uns vorstellen, dass sie ja jetzt wirklich in einem Schneesturm sind, es eiskalt ist unter 0 Grad und sich durch den Schnee kämpfen. Und dort dann inmitten dieses Schneesturms auf dem Schauinsland-Kamm brechen dann die ersten Kinder zusammen. Sie sind völlig entkräftet, durchnässt, verfroren und dehydriert. Und die, die zusammenbrechen, das sind natürlich die Jüngsten. Francis Burdian, 12 Jahre alt, Peter Ellerkamp, 13 Jahre alt, Stanley Lyons, 13 Jahre alt, Martin Witham, 14 Jahre alt und Alex Jack Eaton, 15 Jahre alt. Sie werden jetzt nach und nach zusammenbrechen. Für die Kinder ist es dementsprechend die Hölle, wie auch später einige berichten. Wiederum andere aber müssen zugeben, dass sie gar nicht mitbekommen haben, wie ihre Klassenkameraden zusammengebrochen sind. Wie sie da ja um ihren Tod rang. Sie waren davon ausgegangen, dass es natürlich eine sehr schwierige Situation ist, in der sie sich befinden, aber dass sie das schon alle meistern. Noch einmal andere tragen dann weiter hinten ihre bewusstlosen und völlig erschöpften Klassenkameraden und wärmen sie so gut es geht. Denn sie müssen natürlich auch viele Pausen machen, weil sie können in dem Sturm auch nicht die ganze Zeit ihre Kameraden tragen. Und das Ganze ist also jetzt ja in diesem Bereich schon fast apokalyptisch. Hinter einer größeren Spitzengruppe bilden sich jetzt um die zusammengebrochenen Kinder kleine Zweier- und Dreiergrüppchen, die sich mehr und mehr im Schneetreiben dann verlieren. Keyes bleibt jetzt bei den jüngsten Kindern, Francis Burdian und Roy Witham. Die sind beide ja zusammengebrochen, die können nicht mehr weiterlaufen, jetzt ist es wirklich vorbei. Und er gibt jetzt seinem Assistenten Douglas die Anweisung, dass er jetzt mit einer Vorausgruppe nach Hofsgrund laufen soll. Er soll Hilfe holen, so schnell er kann. Und das in einem Dorf, das irgendwo südlich von ihnen liegen soll. Wo genau, weiß er nicht, wissen die Kinder natürlich auch nicht. Und eigentlich sind ihre Aussichten jetzt auch nicht besonders gut. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, sie sind das erste Mal hier im Schwarzwald. Sie haben auch sonst nicht viele Erfahrungen mit Bergen. Sie kommen aus dem Süden von London.
Wir können jetzt nicht schnell auf die Karte gucken. Das funktioniert in der Situation nicht mehr natürlich.
Genau. Und deshalb stehen die Aussichten erstmal nicht besonders gut. Denn es wird auch immer dunkler. Also es ist jetzt schon 18.30 Uhr. Und genau zu dieser Zeit um 18.30 Uhr hören sie dann aber ein dumpfes Läuten und das sind die Kirchenglocken von Hofsgrund und das ist damit auch ihre Rettung. Denn sie wissen, da muss jetzt irgendwo ein Dorf in der Nähe liegen, wenn sie hier Kirchenglocken hören. Douglas und weitere 16 Klassenkameraden erreichen dann den Dobelbauernhof um 20 Uhr. Sie sind jetzt also in Sicherheit, als sie von Bernhard, Lorenz und Eugen Schweizer in Empfang genommen werden, während viele andere Kinder jetzt noch im Schneesturm in der Dunkelheit um ihr Leben kämpfen. Eugen Schweizer und Bernhard Lorenz nehmen sich jetzt sofort der Kinder an, die wiederum mit Füßen und Händen Zeichen geben, dass ihre Kameraden immer noch in Not sind. Deshalb schnallen die beiden Hofsrunder ihre Ski an und bringen die Kinder erst einmal in einen Gasthof, bevor sie dann Alarm schlagen. Kurz darauf eilen weitere Nachbarn auf ihre Ski an herbei, um sich an der Rettungsaktion zu beteiligen. Mit ihren großen Holzschlitten fahren sie auf ihren Ski grob in die Richtung, in die die Kinder gezeigt haben, denn selbst die Kinder wissen nicht ganz genau, wo jetzt die anderen Schüler sind, weil die Schüler sich ja dort komplett verirrt haben.
Auch. Und es jetzt dunkel ist, ne, mittlerweile wahrscheinlich.
Es ist stockdunkel. Es ist stockdunkel.
Also fast ein Ding der Unmöglichkeit, da jemanden zu finden.
Ja, ja. Und sie haben zwar Lichter dabei, sie versuchen eben dort auch irgendwie Schnee zu beleuchten, soweit es möglich ist mit ihren Lampen, aber es ist natürlich ganz schwierig. Obwohl es stockdunkel ist und der Schnee die Sicht weiter verdeckt, dauert es jetzt nicht sehr lange, bis sie die ersten Kinder erreichen. Wie verrückt schreien die Schüler nämlich um Hilfe, zumindest die, die das auch noch können, also die bei ihren erschöpften und fast leblosen oder vielleicht schon leblosen Kameraden verharren. Es ist ein Schrei, der einem durch Mark und Knochen ging, schreibt Eugen Schweizer in seinem handschriftlichen Bericht, den er eben noch in diesem Monat auch verfasst. Die Retter versuchen, die Kinder jetzt so schnell wie möglich zu erreichen. Obwohl diese Aktion auch für sie lebensgefährlich ist, denn um 8:30 ist es wie gesagt stockfinster auf dem Schauinsland und sie müssen jetzt ja bergauf fahren und das im Schneetreiben. Wenig später stoßen sie dann auf das erste Kind, das völlig erschöpft nahe des Dobelhofs zusammengebrochen war. Kurz darauf ein weiteres und am dritten Posten finden sie den Lehrer Keast und bei ihm die Schüler Francis Burdian und Roy Witham. Auf ihrem großen Holzschlitten bringen sie die jüngsten Wanderer so schnell sie können zurück zum Dobelhof, wo man eben fieberhaft versucht, sie am Leben zu halten. Durch Massagen und durch Armbewegungen. Das ist zumindest das, was eben Eugen Schweizer dann erzählt. Er und seine Kumpanen, die gehen dann sofort wieder raus und suchen dann eben die restlichen Kinder. Denn nach einem kurzen Gespräch mit Douglas erfahren sie, dass insgesamt 27 draußen irgendwo im Schneetreiben sind oder dass 27 Schüler zumindest gestartet sind, jetzt aber eben noch nicht alle in dem Hof sind. Die Rettungsaktion geht noch so lange, bis um 11:30 die letzten Schüler gefunden sind. Als sie alle zurück im Hof sind, ringen 6 Kameraden mit dem Tod oder liegen bereits leblos im Stroh. In Hofsgrund hatte man im Gasthof zum Hof eine Art Lazarett errichtet, wo die Helferinnen und Helfer alles in ihrer Macht taten, um die völlig verfrorenen und dehydrierten und auch kraftlosen Körper am Leben zu erhalten. Sie hatten die Kinder ausgezogen, sie auf Stroh gelegt und mit warmen Decken bedeckt. Und sobald sie irgendwie festgestellt haben, dass sie keinen Puls mehr hatten, haben sie versucht, sie künstlich zu beatmen. Und natürlich kümmerte man sich auch dort um die anderen verfrorenen Kinder, die zwar nicht lebensgefährlich, scheinbar nicht lebensgefährlich, unterkühlt waren beispielsweise, aber denen es nach dieser Wanderung natürlich trotzdem sehr, sehr schlecht ging. Fast die gesamte Bevölkerung Hofgrunds beteiligt sich jetzt an dieser Rettungsaktion. Auf Skiern, am Krankenbett oder am Telefon, um eben die Polizei zu rufen oder irgendwie anderweitig auch. Unterstützung bekommen sie von einem Arzt, der in der Nähe gerade Urlaub gemacht hat. Aber sie alle können das Unausweichliche jetzt nicht mehr verhindern. Für 4 Kinder kommt jede Hilfe zu spät. Sie sterben noch bevor die Sanitäter und die Polizei erst um 2:30 in der Nacht beim Gasthof sind. Und ihre Namen sind Francis Burdian, Peter Ellerkamp, Stanley Lyons und Alex Jack Eaton. Die anderen beiden Kinder wurden am Morgen in die Uniklinik nach Freiburg gebracht. Aber bereits nach 10 Minuten, nachdem der Krankenwagen eingetroffen war, starb auch Roy Martin Witham im Alter von 14 Jahren. 5 Kinder waren jetzt also tot. Aufgrund von Erschöpfung und Erfrieren, heißt es im Gutachten des Staatlichen Gesundheitsamtes Freiburg. Weiter steht dort, Zitat, bei dem herrschenden starken Schneesturm und der mangelhaften Bekleidung ist es mit Sicherheit anzunehmen, dass der Tod auf obige Tatsachen zurückzuführen ist. Der 14-jährige Arthur Roberts, der auch eingeliefert wurde, der konnte zum Glück gerettet werden. Ein Lichtblick, immerhin. Seine Horrorerfahrung berichtet er später einem Reporter in der Freiburger Uniklinik. Ich bin froh, dass alles vorbei ist. Schon bald nach dem Abmarsch verirrten wir uns im dichten Nebel. Wir sahen gar nichts mehr und fürchteten uns sehr. Der Schnee fiel schneller und schneller und es war auch Hagel dabei. Wir hängten uns ein und versuchten, einen Weg zu finden. Wir machten Pläne, uns aufzuteilen, um einen Platz zum Unterstellen zu finden, aber letztlich wurde entschieden, dass wir zusammenbleiben. Ich sah, wie ein Junge nach dem anderen zusammenbrach und im Schnee lag, bis es ungefähr 10 waren. Ich verlor ganz plötzlich das Bewusstsein. Es schien mir so, als ob ich weiterginge und den Schnee mit meinen Händen zusammenpatschte, als etwas sehr Dunkles über mich kam und ich wurde warm und vergaß alles. Ich krallte meine Hände in den Schnee und alles, was ich erinnere, ist, dass ich nur noch einen Wunsch hatte. Schlafen, schlafen, schlafen. Mit großer Sicherheit hat dieses Kind sein Leben dem Einsatz der Hofsgrunder zu verdanken und natürlich auch den Ärzten der Klinik. Die ersten Nachrichten vom Tod am Schauinsland erreichen bereits am Samstagvormittag London. Ein Korrespondent von der British United Press war nämlich von der Freiburger Polizei mit ersten Einzelheiten versorgt worden. In London verbreitet sich die Meldung wie ein Lauffeuer bei der Presse. Und kurz darauf setzen sich die Journalisten ans Telefon und wählen die Verbindung nach Freiburg, um dort mit dem Lehrer zu sprechen, mit Kenneth Keast. Der ist an diesem Samstag der vermutlich begehrteste Interviewpartner der Londoner Presse. Den Jackpot gewinnt schließlich eine Journalistin oder ein Journalist der Tageszeitung The People. Sie oder er erreicht ihn als erstes und fragt den Junior Master höchstpersönlich nach der Ursache für diese Katastrophe. Seine Antwort ist ein Wetterumschwung, ein Schneesturm, der nicht vorherzusehen war. Das war also die Ursache, ein unvermeidliches Unglück. Und er setzt noch einen drauf. In einem zweiten Interview sagt er, dass es nichts anderes als Gottes Wille gewesen sein kann. Mit diesen beiden ersten Interviews entsteht die Version des unvorhergesehenen Blizzards als Auslöser für die Katastrophe. Es ist die Version, die sich etablieren und Schule machen sollte. Keast unterfüttert das Ganze dabei mit dreisten Falschaussagen. Er sagt beispielsweise, dass er und die Kinder sich auf Skiern heroisch durch den Sturm gekämpft hätten und er die erschöpften Kinder selbst getragen hat. Die etlichen Warnungen und Vorwarnungen, die er vor und auf der Wanderung zu hören bekommen hat, die erwähnt er mit keiner Silbe. Also nicht, dass ihn die Jugendherbergsleitung gewarnt hat, noch, dass er in Günterstal am Bergwerk oder an der Bergstation die Kinder in Sicherheit hätte bringen können. Oder, dass die Kinder ungeeignete Kleider trugen und nicht einmal Wasser dabei hatten. Auch bei seiner Vernehmung durch den Oberstaatsanwalt am 20. April sagt er nichts dazu. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt immer noch auch in Freiburg ist. Erst 4 Tage später erfährt die Staatsanwaltschaft davon, als die Polizeiprotokolle und Befragungen dann endlich eintreffen. Jetzt, nachdem die Zeugenaussagen vorliegen, eröffnet die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Kiest. Pro forma zumindest. Denn nicht einmal 2 Monate später wird es eingestellt. Obwohl in dem ersten Bericht der Staatsanwaltschaft zum Ereignis etliche Gründe auftauchen, die für die Strafverfolgung sprechen. Die Frage ist also, warum? Warum wird das Verfahren trotz dringenden Tatverdachts eingestellt? Ja, David. Und um das zu klären, brauchen wir jetzt was vielleicht?
Wir brauchen dringend wahrscheinlich so eine, ja, einen Blick in vielleicht die diplomatischen Verhältnisse, das Deutsche Reich und das England dieser Zeit. Und das geht nur über den historischen Kontext.
Um zu verstehen, was da passiert ist, müssen wir in das Jahr 1933 springen, also 3 Jahre zurück. Im Jahr 1933, wenige Monate nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, hält Hitler eine seiner ersten großen außenpolitischen Reden. Vor dem Reichstag verpflichtet er sich am 17. Mai 1933 dazu, die Verträge zu achten, den Versailler höchstens diplomatisch neu zu verhandeln. Hitler spricht sogar von Abrüstung. Heute ist diese Rede als Friedensrede bekannt, in der die Welt zum ersten Mal den Staatsmann Hitler gesehen hat. Das ist ein Zitat von der Times, von der London Times. Und sie berichten letztlich auch positiv über diese Rede. Neville Chamberlain, der britische Premierminister, nimmt diese Rede auch zum Anlass, um sich in seiner Politik der Zugeständnisse bestätigt zu fühlen.
Appeasement, sagt man. Appeasement-Politik.
Die Appeasement-Politik. So wurde sein Vorgehen ja getauft, wie du es gerade gesagt hast, gegenüber dem NS-Regime. Er sah über den Aufbau der Wehrmacht und dem damit einhergehenden Bruch des Versailler Vertrags einfach hinweg. Und seine Außenminister, die luden Deutschland stattdessen in den Völkerbund ein. Auch wenn das die Deutschen gar nicht wollten. Auch die militärische Besetzung des Rheinlandes im Jahr 1936 zog keine nennenswerten Folgen nach sich, obwohl das Besetzen der entmilitarisierten Zone, wie es eben auch schon heißt, durch den Versailler Vertrag explizit untersagt worden war. Chamberlain bleibt vorsichtig, macht Zugeständnisse und das Ganze vielleicht auch, weil London sein verhältnismäßig positives Bild bei Nazi-Deutschland nicht riskieren möchte. In Mein Kampf äußert Hitler beispielsweise auch die Vorstellung, dass Großbritannien als in Anführungsstrichen germanischer Bruderstaat fungieren kann. In diesem Kontext und in Anbetracht dessen, dass in diesem Jahr in Berlin die Olympischen Spiele stattfinden, spielt der friedliche und brüderliche Austausch eine ganz zentrale Rolle für die Nazis und ihre Außendarstellung. Am Samstag, dem 18. April, erreicht das Propagandaministerium in Berlin über die Gauleitung in Karlsruhe die Nachricht über das Unglück am Schauinsland. Viele der Nazi-Größen waren an diesem Vormittag aber in Dresden, um der Beerdigung des deutschen Botschafters Leopold von Hoesch beizuwohnen. Wie viele Politiker in Berlin hatte auch er die Arbeit des deutschen Botschafters sehr geschätzt. In London war deshalb nach dem Tod des Botschafters aus Berlin die Anfrage für einen Trauerzug eingetrudelt, die umgehend auch bewilligt wurde. Denn Leopold von Hoesch war auch in den Parlamentskreisen in London als äußerst fähiger Diplomat bekannt und wurde auch geachtet. Außerdem war das ja ganz im Sinne der Appeasement-Politik auch. Ja. Der Trauerzug fand also dann am 15. April tatsächlich in London statt und wurde pompös inszeniert. Die Parade zog am Buckingham Palace vorbei in die Prachtstraße The Mall und der Sarg war dabei von einer Hakenkreuzfahne bedeckt und die Teilnehmer, die haben sogar mit dem Hitler-Gruß gegrüßt. Dabei wurde der Tross von königlich-britischen Horse und Foot Guards eskortiert. Anschließend wurde die Leiche dann nach Dresden gebracht, wo sie am Samstagnachmittag, dem 18. April, dann eben beigesetzt wurde. Mit dabei war auch der englische Botschafter, mit dem sich vielleicht auch Baldur von Schirach unterhalten hat. So oder so wird der Reichsjugendführer irgendwann an diesem Samstagnachmittag von der Gauleitung in Karlsruhe über das Unglück dann informiert, vielleicht noch während der Zeremonie. Es liegt also sehr, sehr nahe zu vermuten, dass von Schirach und seine Berater sich von der Idee anstecken ließen, dass dieses Unglück die perfekte Möglichkeit sei, sich für den pompösen Trauerzug zu revanchieren und damit auch auf deutscher Seite Größe zu zeigen. Und dementsprechend ist das auch die Antwort auf unsere Frage. Ja.
Okay.
Also, dass das jetzt wirklich auch den Anlass dazu gibt, vielleicht über eine juristischen Betrachtung dieses Vorfalls am Schauinsland hinwegzusehen.
Dann habe ich, glaube ich, ganze 0 von 3 Fragen richtig beantwortet, diese Folge. Aber das macht nichts.
Ja, das passiert mal. Ich glaube, letztes Mal hattest du alle richtig in der letzten Folge, wenn ich mich richtig erinnere.
Das weiß ich selber nicht mehr, aber in jedem Fall lerne ich was dabei. Deswegen macht das gar nichts.
Ja, das ist doch schön. Und für diese Schlussfolgerung, die man jetzt eben dazu auch treffen kann, sprechen dann auch die nachfolgenden Unternehmungen von Schirachs und auch des Propagandaministers Josef Goebbels höchstpersönlich. Mhm. In Absprache mit ihm wird jetzt nämlich eine Totenwache durch die Hitlerjugend geplant für die Opfer eben am Schauinsland. Mhm. Die entsprechende Inszenierung wird daraufhin der Presse in London mitgeteilt, die diese Maßnahmen auch sehr begrüßt. Sicher auch, weil sie nicht wirklich wissen, was sich bei dieser Wanderung eigentlich tatsächlich abgespielt hat. Denn eine kriminologische Untersuchung des Falls, die rückt völlig in den Hintergrund. Oder Staatsräson geht vor Aufklärung, wie es auch Heinmüller nennt. Am Sonntag werden die Leichen der toten Schüler dann in der Freiburger Friedhofskapelle aufgebahrt. Im Hintergrund wehen die Union Jack und die Hakenkreuzfahne nebeneinander. Und die Presse schreibt dazu in England, in London auch, Nazi Boys mount guard in the chapel where blizzard victims lie. Oder auch Dead Schoolboys mourned by two nations. Also 2 Nationen trauern um tote Schüler. Mhm. Also dieses Bild, das ist jetzt viel wichtiger, das zu kommunizieren, als eigentlich zu schauen, was hier vielleicht wirklich vorgefallen sein könnte.
Ja, also ganz eindeutig, wirklich die diplomatischen Verhältnisse. Man will mit Samthandschuhen hier noch vorgehen, um eben zu appeasen, also friedlich zu halten, diese Beziehungen. Und deswegen wird das Ganze, ja, kann man sagen, unter den Tisch gekehrt.
Ja. In Freiburg ist der Aufruhr groß, die Presse eben wie angeordnet sowieso überall, weil man das Ganze natürlich jetzt auch groß inszeniert und auch die Bevölkerung in Freiburg ja nicht genau weiß, was da jetzt wirklich vorgefallen ist.
Ja, also
das
die
interessiert
Details,
eigentlich gar nicht.
Die Details kennen eigentlich nur die Polizeibeamten wahrscheinlich und vielleicht, du meinst ja, der Staatsanwalt weiß es eigentlich auch,
ja,
aber mehr wahrscheinlich nicht.
Ja.
Okay.
Und von der Aufbahrung, dem Trauermarsch und den überlebenden Schülern werden jetzt etliche Bilder geschossen. Mhm. Und die Jungs der Hitlerjugend, die stellen sich dabei regelmäßig auch zu den Englischen. Also auch das wird nochmal propagandamäßig inszeniert. Auch die Abreise der überlebenden Schüler am 20. April zieht neben der Presse wieder hunderte Schaulustige an. In englischen Zeitungen werden mindestens 133 Artikel dazu veröffentlicht, die alle ein paar Wochen nach dem Unglück von Reuters an das Freiburger Bürgermeisteramt geschickt werden. Und sie alle drucken die offizielle Blizzard-Darstellung ab. Also der Propagandakuh der Nazis gelingt eigentlich. Alle sind scheinbar irgendwie zufrieden. Fast alle zumindest. Denn wer könnte nach diesem Ereignis und auch dem Umgang damit vielleicht nicht zufrieden sein?
Die lokale Freiburger Bevölkerung vielleicht oder diejenigen, die das Ganze, also die es eigentlich besser wissen?
Die sicherlich auch, wobei die vielleicht den Aufwand scheuen, dagegen vorzugehen. Mhm. Es wären vermutlich am ehesten die Angehörigen der Kinder.
Ja. Ja. Okay.
Und die meisten Angehörigen aber, die akzeptieren irgendwann die offizielle Darstellung. Auch, weil sie eben es nicht viel besser wissen.
Das dachte ich mir, deswegen habe ich die jetzt gar nicht in Betracht gezogen, weil ich dachte, sie haben ja nicht die andere Version gehört. Sie kennen ja wahrscheinlich nur die Fassung des Lehrers.
Richtig, ja. Sie kennen nicht die Zeugenaussagen der Trenkles oder Steyerts, das ist ein wichtiger Hinweis, oder eben auch die Berichte der Freiburger Staatsanwaltschaft. Ja. Aber es gibt eben einen Vater, der kann das Ganze überhaupt nicht glauben, was da vorgefallen ist. Vor allem, weil sein Sohn auch Box-Champion war. Er war auch relativ alt, also ein älterer Schüler, der eben dort verstorben ist, 15 Jahre alt. Und es ist der Vater von Alex Eaton, der bei dieser Wanderung eben verstorben ist. Er erlebt übrigens auch, wie der Lehrer noch im selben Jahr von einem englischen Untersuchungsausschuss freigesprochen wird. Und ohne größere Untersuchung ist für den Ausschluss letztlich die Erzählung ausschlaggebend, dass der Schneefall außergewöhnlich und nicht vorhersehbar war. Kiest bleibt im Dienst und das noch für 35 weitere Jahre. Mhm. Jack Eaton kämpft seit dem Vorfall um Gerechtigkeit und möchte zumindest selbst ganz genau wissen, was hier passiert ist. Zumindest das. Als erfolgreicher Unternehmer hat er auch die entsprechenden Ressourcen. Auch die Unterstützung seiner Freimaurerkollegen ist ihm dabei gewiss. Mit einem Privatflugzeug reist er bereits direkt am Samstag nach Freiburg, vernimmt die Günterszähler, Hofsgründer, auch die Schüler. Als er von den Warnungen erfährt, schwört er nicht zu ruhen, bis eine öffentliche Untersuchung stattfindet und gegen den Lehrer ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet wird. Mehrfach war er in Freiburg, mehrfach schreibt er Zeitungen der Freiburger Staatsanwaltschaft und auch der Strand School, dass sie den Lehrer endlich suspendieren sollen. Immerhin erreicht Eaton dabei, dass Kiest keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen mehr begleiten darf. Mhm. Das ist für ihn übrigens ein Riesenschlag für den Lehrer. Aber das bleibt natürlich für den Vater des Verstorbenen ein schwacher Trost. Jack Eaton gelingt es auch nicht, seinen Schmerz, seine Trauer zu verarbeiten. Er ist bald so verzweifelt, dass er zur Schule geht und einem der ehemaligen Kameraden seines Sohnes zuruft, warum er die Schuluniform der Schule trägt, die seinen Sohn getötet hat. Auch Keith sucht er immer wieder auf. Am Geburtstag des Sohnes legt er gar einen Trauerkranz an seine Türschwelle und muss sich für das Nachstellen des Lehrers bald dann auch vor Gericht verantworten. Bis zu seinem Tod 1963 bleibt der tragische Tod seines Sohnes ohne juristische Aufbereitung. Seine Haltung zu dieser Tragödie, die aber, die ist auf dem Schauinstand bei Hofsgrund verewigt. Noch im Mai 1937 lässt er nämlich dort, wo sein vermutlich bereits toter Sohn ein Jahr zuvor gefunden wurde, ein Steinkreuz aufstellen. Auf dem sogenannten Eaton-Kreuz oder dem kleinen Engländer-Denkmal steht auf der einen Seite auf Englisch und auf der anderen Seite auf Deutsch geschrieben: Dieses Kreuz ist dem Andenken unseres einzigen geliebten Sohnes Jack Alexander Eaton geweiht, der im Alter von 14 Jahren und 10 Monaten am 17. April 1936 mit 4 jüngeren Kameraden von der Strand School im Schneesturm verunglückte. Aber interessanter als das, was eigentlich geschrieben steht, ist das, was auf einem deutlich sichtbaren Raum nicht geschrieben steht und was ihm förmlich auch offiziell untersagt wurde. Dort sollte nämlich stehen: Ihr Lehrer versagte in der Stunde der Bewährung. 80 Jahre nach dem Ereignis wird Jack Eatons Wunsch zumindest teilweise erfüllt durch die Aufarbeitung von Bernd Heindmüller, dem Pädagogen, der 20 Jahre lang recherchiert, Interviews mit den Nachfahren geführt hat und etliche Dokumente zusammengetragen hat. Seine Ergebnisse und Recherchen haben auch die englische Erinnerung an das Unglück beeinflusst. Ein Zeitungsartikel im Guardian und auch die englischsprachige Wikipedia-Seite zum Unglück und zur Schule weisen deutlich auf das unverantwortliche Verhalten des Lehrers Keast hin. Also seine Auseinandersetzung mit der Geschichte, die von Bernd Heindmüller, die brachte den Angehörigen und Nachfahren damit auch eine gewisse Art von Frieden, dadurch, dass er sich mit ihrer Geschichte beschäftigt hat. Einige von ihnen waren sicher auch deshalb bei der 80-jährigen Gedenkfeier am 17. April 2016 in Hofsgrund anwesend. Und David, damit, mit diesem Ausblick und mit vielleicht dem, was auch Geschichte bringen kann, wenn man sich mit ihr beschäftigt, beenden wir jetzt auch diese Folge über dieses Drama am Schauinsland.
Ja, dann sage ich vielen Dank für die Aufarbeitung. Da kann ich ja dann sowohl dir danken als auch unserem vermutlich lokalen Historiker, ja. Also Freiburger.
Absolut, ja.
Und wie du es richtig gesagt hast, wenn wir jetzt hier mit dem Schluss anfangen, da sieht man sehr gut, was die historische Arbeit, was die Geschichtsforschung bringen kann. Auch bei Fällen, die vermeintlich vielleicht zu Ende erzählt scheinen, aber dann kommt eben doch noch was raus. Und ich bin sicher, unser Autor hier hat noch deutlich mehr rausgefunden, als jetzt nur, dass diese Version falsch war. Das wusste man ja schon vorher, aber hat natürlich noch ganz viele entscheidende Details, dazu kommen wir gleich noch, aufgearbeitet. Und dann haben wir eigentlich in einer so kleinen regionalen Bubble hier eine wahnsinnig faszinierende und auch wichtige Geschichte erlebt. Also die steht ja nichts nach den anderen Bergsteigerdramen, die wir schon hatten, am Mount Everest beispielsweise und anderswo. Es ist genauso dramatisch. Dieses Mal ist es eine Gruppe von Kindern. Es sind ganz klare menschliche Fehler. Es ist, denke ich, auch, das ist ja meine Theorie, die wir nicht ganz bestätigen können, aber sehr wahrscheinlich eine menschliche Hybris, aufgrund des damaligen Zeitgeistes hier trotz allen Widrigkeiten sich durchzusetzen und durchzumarschieren. Und das Ganze dann auch noch in diesem diplomatischen, sehr schwierigen Verhältnis der Zeit zwischen England und Nazi-Deutschland, was das Ganze dann nochmal entscheidend beeinflusst und über Jahrzehnte lang die öffentliche Meinung beeinflusst. Mhm. Also wir haben wahnsinnig viele Dinge, die in diesen einen tragischen Schulausflug hier reinfließen. Also ich fand das ein ganz hervorragendes Beispiel, wie Geschichte verarbeitet wird, zentriert eben auf ein ja auch sehr, sehr tragisches Ereignis, was wo man mitfiebern kann, aber was einen natürlich sehr bedrückt zurücklässt. Und für uns nochmal besonders, weil wir beide eben, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber nur einige Kilometer sozusagen entfernt von der Unglücksstelle hier gerade sitzen, das aufnehmen. Und ich kannte die Story schon ein bisschen. Das jetzt nochmal im Detail zu hören, war für mich auch sehr spannend, auch sehr wichtig, diese Geschichte auch zu kennen. Also vielen Dank dafür. Ja. Hat mir sehr gut gefallen, weil ich es eben sehr spannend fand, trotz natürlich des schrecklichen Inhalts.
Ja. Und wir waren ja beide auch schon auf dem Schauinsland, sind ja mehr oder weniger hochgewandert oder eben an die Bergstation gefahren. Also wir wissen auch, wo die Bergstation liegt.
Ja.
Und ich finde gerade diese Beziehung, die man zu diesen einzelnen Orten auch schon hat, das macht eigentlich diese Geschichte auch noch greifbarer und noch tragischer. Ja. Und ja, es bleibt eben auch noch zu sagen, finde ich, dass wirklich das Verhalten auch des Lehrers wirklich unangemessen war, trotz eben der Überlegungen, was für Beweggründe es gegeben haben könnte. Also er ist da wirklich eigentlich in das offene Messer mit den Kindern gewandert.
Er hat die Aufsichtspflicht für 27 Menschen, kleine Menschen, Kinder. Das ist seine Verantwortung. Und egal, was er sich dabei denkt, die hat er aufs Schärfste verletzt und wurde dafür ja nie wirklich belangt. Ne?
Ja, und das mehrfach gleich. Also hat er mehrfach die Option, das Ganze besser enden zu lassen. Aber darüber kann man sich sicherlich jetzt noch länger den Kopf zerbrechen, was dazu führen konnte, dass eben dieses Ereignis überhaupt so passiert ist. Aber wer sich eben auch noch den Kopf zerbrechen möchte darüber, vielleicht noch mehr Details auch haben will, dem empfehle ich wirklich auch dieses Buch von Bernd Heindmüller, der auch in seinem Buch Tod am Schauinsland heißt das, eine historische Dokumentation, etliche Quellen auch nochmal im Anhang abgedruckt hat. Mhm. Und dadurch kann man oder bekommt man noch ein besseres Gefühl dafür, wie das Ganze aufgenommen worden ist, wie auch die Rezeption war. Und er hat auch die vielen Bilder, die von den Kindern gemacht worden sind. Unter anderem, als sie erst relativ spät die Nachricht von dem Tod auch ihrer Mitschüler bekommen haben, abgedruckt. Also da gibt es wirklich Fotos von der Presse, die dann gemacht worden sind, wie sie sich die Hand an den Kopf halten. Also von Momenten, die man eigentlich gar nicht sehen möchte, die eigentlich viel zu privat sind. Mhm. Und das finde ich sehr eindrücklich und deshalb kann ich das Buch empfehlen. Bernd Heindmüller ist, soweit ich weiß, kein Historiker, ist Pädagoge eben, aber hat sich auch anschließend sehr, sehr viel mit Geschichte beschäftigt und 20 Jahre lang daran geforscht. Und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall.
Alles klar, dann vielen Dank für die Empfehlung. Das ist sicherlich auch was für Leute, die nicht in Freiburg wohnen und an Regionalgeschichte Interesse haben, weil wir haben ja gehört, was alles zu dieser Geschichte dazugehört.
Absolut.
Dann ziehen wir hier mal unseren Schlussstrich und ich komme noch dazu, was ihr tun könnt, wenn ihr euch vielleicht entscheidet, uns zu unterstützen, nachdem ihr hier ein bisschen mitgefiebert habt. Ihr könnt uns nämlich sehr gerne bei unserem immer noch relativ neuen Premium-Angebot mithelfen, denn ihr könnt ja jede Folge einen Tag vorher hören als alle anderen. Ihr könnt unser fantastisches Quiz anhören mit Chiara, die uns immer die gemeinsten Fragen stellt, wo wir uns immer schlagen müssen mit unserer Geschichtskenntnis oder auch dem Mangel davon dann glänzen können. Dann könnt ihr natürlich unsere Themen auswählen, denn Victor, du hattest ja drei Themen zur Auswahl gestellt und unsere Premium-Nutzerinnen und Nutzer haben sich für dieses Freiburger Thema entschieden. Vielen Dank dafür. Freut mich, dass ihr das gewählt habt. Und nicht zuletzt hört ihr natürlich jede Folge dann auch werbefrei. Ja, das Ganze geht als His2Go Hero oder Legend für 5 oder für 10 Euro, je nachdem, wie viel ihr uns da geben wollt als Unterstützung. Ansonsten sagen wir danke, danke, danke für alle Nachrichten, alles Feedback, was uns auch erreicht hat, wieder seit der letzten Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr da mit uns Kontakt aufnehmt und das motiviert uns total. Danke an alle, die das tun. Wie gesagt, wenn ihr uns da erreichen oder unterstützen wollt, auf unserer Webseite gibt es mehr Infos, unterm Podcast gibt es mehr Infos, wie ihr das tun könnt. Auch unsere E-Mail-Adresse beispielsweise kontakt@his2go.de und alles weitere findet ihr dort. Und dann, Victor, werde ich wieder in 10 Tagen dran sein und die Folge wurde auch schon ausgewählt und wir beschäftigen uns ganz zufällig, denn ich hatte, glaube ich, eine ganz gute Auswahl mit einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Geschichte. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dafür werden wir uns auf die Weltmeere begeben.
Hm.
Und wer das sein kann und was wir über eine scheinbar schon sehr gut bekannte Person noch Neues rausfinden können, denn da gibt es einige neue Forschungsergebnisse, das erzähle ich dann in 10 Tagen. Darauf könnt ihr euch alle freuen.
Ja, das tue ich auf jeden Fall. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Abwechslung, weil wir jetzt vielleicht ein Thema behandelt haben, das kaum einem etwas sagt und das eben auch sonst in den Medien und Presse eigentlich kaum auftaucht. Überregional meine ich jetzt.
Ja.
Und jetzt als nächstes kommt eben eine Folge über eine ganz bekannte Persönlichkeit. Also die Vorfreude ist riesig bei mir. Ja, und ich denke, bei den meisten, die hier zuhören, auch.
Das wollen wir doch sehr hoffen.
Und ja, dann wünschen wir allen noch schöne 10 Tage.
Ja. Bleibt fit bis dahin und dann hören wir uns bald wieder.
So
macht's
ist
gut.
Es. Genau. Ciao.
Unisono. Bam, bam, bam. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.